Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachgedacht, dem Podcast für den aufgeweckten schwulen Mann. Wir freuen uns sehr, euch heute wieder begrüßen zu dürfen hier bei uns in unseren beiden schnuckligen Wohnzimmern. Wir haben uns was sehr Schönes ausgesucht und davon wird euch der Sven jetzt berichten. Ich bin der Roman.
Diese Stimme, ich könnte mich schon wieder einfach hinlegen und einfach sagen, mach einfach, rede weiter und mach.
Sprich,
gib mir Tiernamen, sag irgendwas, du Ocelot, du.
Genau.
Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hier Nachgedacht, wie Roman schon sagte. Wir freuen uns mittlerweile richtig immer auf unsere Plauderstunde hier, so alle 2-3 Wochen, die wir miteinander haben. Und wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich hier auf meinem Bildschirm sehe, ich bin ja mit Roman hier auch über einen Bildschirm verbunden. Das ist so ein schöner Mann. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich muss dich jetzt hier mal offiziell in unserem gemeinsamen Podcast anflirten, weil ich das etwas so, so schön und sexy finde, mein Lieber. Das liegt vielleicht daran, dass du mal ausgeschlafen bist.
Das kann durchaus sein. Da strahlt man ja gleich ganz anders. Und wenn ihr sehen könntet, was ich hier sehe auf meinem Bildschirm, dann wärt ihr auch ein wenig aufgeregt. Das ist nämlich sehr wohlig und wohlgeschmacklich, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
Na, ich war mein Friseur. Ich habe mir extra für dich
das Haar
machen lassen und die Fußnägel lackieren machen. Das habe ich extra.
Das ist super geworden. Aber musstest du unbedingt Aprikorot nehmen für die Fußnägel?
Bei meiner Spitzenunterwäsche mochtest du das letztes Mal.
Ja, das korrespondiert natürlich wahnsinnig mit dem Hornhautumbau deiner Spitzenunterwäsche.
Hornhautumbau. Ist eher als Rentnerbeige bezeichnen, aber gut, da können wir noch drüber streiten.
Rentnerbeige.
Guck mal, ist das so?
Jacke in Rentnerbeige
mir zugelegt. Das letzte Mal, als ich das wirklich erlebt habe, als ich in Kassel auf der Wilhelmshöhe war, ne, da ist ja irgendwie dieses Riesendenkmal.
Ja, ich weiß genau, wo das ist.
Da hielt so ein Bus und da stiegen dann so, nichts gegen Rentner, ja, aber es floss so eine rentnerbeige Masse daraus. Die hatten alle diese Formklamotten an, diese Jacken, diese Hosen mit einer Buntfaltenhose, egal ob Mann oder Frau, die waren alle beige. Da war so ein Blau schon mal wirklich gewagt. In der Masse.
Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist. Aber Rentnerbeige an sich ist schon mal schön. Und was ich auch gerade mochte an dem, was du gesagt hast, ist Buntfaltenhose. Komm bitte mal her und berühre meine Buntfaltenhose.
Ist das ein Fetisch von dir?
Das ist ein tolles Wort.
Ein Fetisch?
Ist das ein Fetisch
von dir, eine Buntfaltenhose? So eine 80er?
Das machen wir ja in einer gesonderten Folge.
Ach so, ja, wir haben ja heute, ich habe ihn gefragt die Tage, was unser dieses maliges Thema sein soll und er meinte dann so, ja, Väter ist doch ganz klar. Ich so, wieso? Ja, weil wir das vorletztes Mal thematisiert haben und habe ich gesagt,
und also Nachmütter.
Nachmütter. Ja, genau, stimmt. Weil wir ja Mütter thematisiert hatten. Und übrigens vielen Dank für eure Rückmeldungen auch zu dieser Folge. Vielen Dank. Das motiviert uns sehr weiterzumachen. Auch hier, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen Quatsch labern. Aber offensichtlich scheint es ja doch den einen oder die andere zu erreichen und zu berühren und auch zu bewegen. Das freut uns sehr. Ja, Väter, dann habe ich gesagt, also gut, dann lass uns das machen. Das kommt mir immer wie so ein Riesenklops vor. Dieses Thema. Vater, ne, weil ich irgendwie immer denke irgendwie, okay, komm, das habe ich abgehakt, das ist irgendwie nicht mit Thema, aber es ist natürlich Quatsch, weil mein Vater einfach ist in meinen Genen quasi präsent und auch wenn er nicht mehr lebt, wie alt wäre dein Vater denn jetzt oder lebt dein Vater eigentlich noch? Wir werden jetzt auch Rentner, ne?
spezielle Geschichte, denn ich möchte, weil du dich so bedankt hast, auch nochmal möchte ich mich ganz besonders bei meiner wundervollen Cousine aus Aserbaidschan bedanken. What? Denn die hat sich unsere Podcasts angehört und war wahnsinnig angetan. Und das hat mich auch nochmal besonders beeindruckt und mein Herz berührt, weil sie die einzige ist, mit der ich tatsächlich intensiven Kontakt habe aus meiner Vaterfamilie. Denn mein Vater ist aus Dagestan und der lebt und ist jetzt 83 Jahre alt oder wird 83 dieses Jahr.
Ah, okay.
Und durch meine wundervolle Cousine und ihre Familie hier in Berlin habe ich ab und zu tatsächlich Kontakt, weil der Kontakt zwischen mir und meinem Vater ist nicht nicht sehr intensiv. Jedenfalls nicht auf einer weltlichen Ebene im Sinne von wir telefonieren, wir besuchen uns, wir sind uns nah. Mhm. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, so tief in mir drin ist der Kontakt sehr stark und ich spüre die väterliche Linie in mir wirklich intensiv. Allerdings habe ich das erst rausfinden können, so richtig mit 35, denn vorher kannte ich meinen Vater null. Ich hatte kein Bild, ich hatte keine Ahnung, ich hatte einen Namen.
Das hast du
meine Mutter hat mir immer den Namen von ihm gesagt und hat mir auch immer erzählt, wie ich entstanden bin. Das hat sie mir immer gesagt. Das ist schon mal gut und mehr als bei vielen anderen, wie ich jetzt oft höre und denke, was? Wahnsinn, da gibt es Mütter, die erzählen ihren Kindern tatsächlich nicht mal, wer der Vater war oder lügen die an. Ich bin ganz sprachlos, wenn ich das mal höre, weil ich weiß ja selber, was das für einen Effekt hat, wenn praktisch deine innere Landkarte auf den Gebieten da, wo die Gebiete des Vaters sind, einfach weiß und blank sind. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Mhm. Und das ist schmerzhaft gewesen, muss ich sagen. Auch erst später vor allen Dingen, weil ich habe tatsächlich, ich meine, meine Mutter hat es, glaube ich, ganz gut geregelt alles, mich nicht böse gegen meinen Vater einzustimmen, weil sie eben gesagt hat, es war halt so. Klar war sie enttäuscht, dass er sich dann nicht gemeldet hat, was ein Irrtum war, weil er hat sich gemeldet, aber der KGB hat die Briefe abgefangen und so. Das ist eine ganz lange Geschichte, die ich in meinem Buch auch beschreibe.
Ah, okay.
Aber es ist so, dass ich eben ihn erst mit 35 gefunden habe und das Treffen am Flugplatz, am Flughafen Schönefeld hat ein Erdbeben verursacht, wirklich, weil als wir uns das erste Mal gesehen haben, wusste ich weiß genau, wie der ist und der wusste genau, dass ich weiß, wie der ist, weil wir sind uns so ähnlich. Und das ohne uns jemals begegnet zu sein und das war wirklich ein Erdrutsch. Denn jemanden zu treffen, der eine fremde Person für dich ist, aber den du so klar spüren kannst, also unglaublich, unglaublich.
Mit 35, das heißt, du warst wirklich ein erwachsener Mann, hast schon die ersten, stehst mitten im Leben mit 35.
Hätte selber Familie haben können, eigentlich, was er sich, glaube ich, auch gewünscht hatte. Und auch deshalb haben wir nicht so viel Kontakt, weil eben mein Lebenskonzept oder das, was ich lebe, eben etwas sehr anderes ist als das, was er in seiner Kultur akzeptieren kann oder gelernt hat zu akzeptieren.
Ach so.
Und natürlich hätte er gerne Enkel gehabt und das ist uns ja nun, also mir nicht so vergönnt gewesen, meiner damaligen Freundin auch. Sie hat, ich war 13 Jahre das erste Mal, meine erste lange Beziehung war eine Beziehung mit einer Frau.
Ja,
und die hat halt unser Kind verloren mit 6 Wochen. So wie man, wo wir beide nicht wussten, dass sie schwanger war. Das haben wir dann eben nur danach rausbekommen. Und danach hat sich das eben so nicht ergeben. Und ich glaube, das war für ihn dann auch nochmal schwer zu verdauen. Und wir sind uns eben, deswegen meinte ich das vorhin, weltlich, wir sind uns in dieser Welt, in der er lebt, in der ich lebe, sind wir uns nie wirklich nahe gekommen, weil es so ein Unterschied ist. Aber in der inneren Welt, in dem, wo du Menschen fühlen kannst, in dem es Verbindungen gibt, die man vielleicht von außen nicht sieht, da sind wir uns sehr nahe gekommen. Und auch da hat meine Cousine oft Dinge bestätigt, die ich so empfinde. weil sie mir erzählt hat, wie es ist, wenn sie von mir berichtet, weil wir sind gut befreundet und wir sind uns sehr nah über die väterliche Linie. Wir sind uns sehr ähnlich über die väterliche Linie. Es ist so schön. Mhm. Und wenn sie von mir erzählt, sieht sie oft, wie sein Gesicht strahlt und wie er tief innen drin glücklich ist. Und das ist, was ich spüre. Auch zu meinem Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Auch das ist eine Geschichte. Mhm. Mein Buch habe ich nur getroffen auf dem Friedhof, da wo er mit seiner Frau, also meiner Großmutter, begraben ist. Und insofern ist also alles, was den leiblichen Vater betrifft, bei mir eine ziemlich verquere Geschichte, weil ich den so spät getroffen habe und wir nicht die Grundlage dafür hatten, bei ihm eine Akzeptanz zu finden, dass wir trotzdem miteinander verbunden sind und Kontakt miteinander haben. Die Zeit hatten wir nicht, so eine Grundlage zu bilden. Es war nur, wir treffen uns, es ist ganz tief, ganz intensiv und zack, war dann irgendwann auch schon wieder ganz schnell klar, oh, der ist ja so anders. Das kann ich und das kann meine ganze Familie irgendwie nicht wirklich ertragen und tragen. Und insofern ist das ein ziemlicher Spalt da zwischen uns. Im Gegensatz zu meinem Stiefvater, der eben in mein Leben kam, als ich 13 war, Gott sei Dank. Und das ist wieder noch eine ganz andere Geschichte. Aber du bist mit deinem Vater groß geworden, ne?
Nee, gar nicht.
Ach.
Nee. Ich habe eine ganz, also mit meinem leiblichen Vater habe ich eine ganz heftige Beziehung gehabt. Er ist ja, ich weiß gar nicht genau, ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen verdrängt. Vor 3 oder 4 Jahren ist er ja gestorben, ganz elendlich zugrunde gegangen an einer Krankheit, wo sozusagen das Bindegewebe der inneren Organe dauerhaft chronisch entzündet ist. Und daran ist er, also ich weiß nicht genau, es gibt einen Fachbegriff dafür, es ist relativ selten, daran ist er damals gestorben. Und bevor ich, glaube ich, irgendwie meine Geschichte erzähle, würde ich dir gerne erstmal noch mal ein paar 2, 3 Fragen stellen, weil was du mir gerade erzählt hast, sind einfach, da sind so ein paar Sachen, die ich gerne genauer wissen wollen würde.
Ja, gerne.
Erstmal dieser Moment, wie war denn das? Ich meine, da warst du 35, da warst du wirklich sozusagen ganz wach und im Vollbesitz deiner geistigen, körperlichen und seelischen Kräfte. Und dann war klar, er kommt nach Berlin, um euch zu besuchen oder einfach, weil er Berlin besuchen wollte? Oder?
Das ist eine gute Frage.
Und wie ging es dir denn davor? Ging es dir da gut oder ging es dir schlecht? Warst du aufgeregt? War dir schlecht? Was genau ist in diesen ersten paar Minuten, wie ist denn das gewesen? Das interessiert mich wahnsinnig, weil.
Ja, sehr gerne.
Ihr habt da wirklich eine neutrale Möglichkeit gehabt, aufeinander zuzugehen, ne? Was ich zu meinem Vater leider niemals hatte und bis zum Schluss nicht hingekriegt habe, mit ihm in irgendeiner Form einen akzeptablen Umgang zu finden. Na, also deswegen, das würde mich sehr interessieren, wie habt ihr diese Möglichkeit genutzt oder habt ihr sie nicht genutzt oder wie war das denn? Weil da kommt natürlich auch ganz viel karmischer Ballast hoch, ne? Und in so einem Moment, der ist ja mega aufgeladen, oder wie war das?
Ja, total. Also es war so, im Grunde genommen habe ich meinen Vater über eine Gay-App kennengelernt.
Was?
What? Denn ich habe mich mit meinem damals noch zukünftigen, heute Ex, verabredet. Damals zukünftigen Freund, heute Ex, verabredet. Und wir haben uns in der Sauna getroffen. Das hätte beinahe gar nicht stattgefunden, weil es immer wieder hin und nein und dann doch und dann oh nee und so. Dann hat es aber doch stattgefunden und dann haben wir uns in der Sauna vergnügt miteinander und irgendwann kam dann komischerweise irgendwie, gar nicht so komischerweise. Er hat irgendwie erzählt, dass er eben in Russland gearbeitet hat und dass er mag das Land und auch wieder jetzt bald hinfahren wird. Und ich habe gesagt, ach, Russland, verrückt. Ja, mein Vater ist von da, aber ich habe keine Ahnung, ob ich den jemals finden werde oder nicht und so. Und habe ihn gefragt, ob er ihn vielleicht versuchen würde zu suchen. Und da hat mein Future Ex gesagt.
Future Ex ist ganz schön.
Ne, so hat er gesagt, na klar, es wäre ihm eine Ehre. Und dann habe ich ihm den Namen gegeben. Und dann hat er, und damals war das noch so, das war ja 2003, glaube ich, ne, 2002, 2003, hat er mir SMS, glaube ich, war das damals noch, ja, geschickt, als ich gerade mit meinem damaligen Freund noch im Urlaub war auf Gran Canaria. In einem schrecklichen Urlaub in Gran Canaria. Ich habe es gehasst, da sein zu gehasst habe ich es, da sein zu müssen. Es war wirklich schlimm für mich. Ich habe das nicht gemocht. Und damals war es ja so, du kriegst so eine SMS und da war ein Link in der SMS. Und aber so Internet und auf dem Telefon und das ging alles nicht. Es war total absurd. Und ich so, was? Er hat einen Mann gefunden mit dem Namen meines Vaters, okay. Und dieser Link ist wohl was wo man dann im Internet hinkommt zu ihm. Und vielleicht werde ich das erste Mal ein Bild meines Vaters sehen. Was? Das kann nicht wahr sein, habe ich so gedacht. In diesem Urlaub habe ich gedacht, was ist da los? Und musste noch bestimmt mindestens eine Woche warten, ehe ich dann nach Hause kam, wo es dann Internet gab und wo ich an dem Computer dann mir die Mail aufrufen konnte, die mir mein Future Ex auch geschickt hatte. Und bis ich dann auf den Link geklickt habe, sind nochmal Ewigkeiten vergangen, weil ich dachte, mache ich das nicht? Klar mache ich das. Und dann öffnete sich eine Seite, wusch. Und dann habe ich das erste Bild von meinem Vater gesehen und das Gefühl war wirklich, dass aus dem Bildschirm wie so ein grün, und war wirklich grün, wie ein grüner Laserstrahl mir in die Stirn fährt und alle Teile, alle Atome in meinem Körper sozusagen aufleuchten lässt, die von meinem Vater kommen. Weil du vorhin karmisch sagst, das wollte ich nur noch mal bestätigen.
Epigenetisch ist das ja, Kontakt, das ist ja, wir sind ja informiert, also wirklich im wahrsten Sinne informiert. Jede Zelle ist informiert von der Energie unserer Eltern. Klar, mit.
Es war ganz krass, wirklich. Es hat sich genauso angespürt.
Und wie anschalten oder wie hat sich das angefühlt dann in dem Moment?
Es hat sich wie scanned angefühlt. Es hat sich es hat sich auch wie ein du hast recht, wie ein Anschalten. Es hat so wie früher die Lasershows waren.
Matrix.
So so zack. So, wie so ein ganzer Vorhang von Laser abscannen, so scannen, ja, hat sich das angefühlt und ich war sprachlos und habe dann gesagt, okay, würdest du einen Brief schreiben und so. Und die Kommunikation war ja in Russisch, wir wussten ja nun nicht. Und da hat mein Future Ex damals dann einen Brief verfasst und hat den von einer Kollegin auch nochmal übersetzen lassen auf Russisch. Und das war ein ganz toller Brief, ein ganz vorsichtiger Brief. Ein Brief, wo drin stand, wir wollen wirklich nur, also mein Freund, also nicht Freund im Sinne von Freund, sondern ein guter Freund von mir, für den ich frage, will einfach nur Frieden finden, um ein Bild von seinem Vater zu haben. Es gibt keinerlei Ansprüche oder gar nichts, was da irgendwie, ne? Also ganz vorsichtig, weil wir ja nicht wussten, was wir finden werden. Und der
wusste aber von dir nichts.
Der wusste von mir nichts, musste ich annehmen.
Okay, das heißt, deine Mutter hat ihm von der Zeugung gar nichts erzählt, dass er einen Sohn
doch
hat, 35 Jahre.
Doch.
Ach so.
Das war ja das Krasse. Sie hat ihm, das wusste ich aber alles noch nicht. Also ich wusste, dass sie ihm geschrieben hat. Es gibt auch Briefe. Ich habe so einen Brief, Versuch von ihm zu schreiben. Und es gibt ein Telegramm, wo er sagt, ich bin in Moskau. Also so, komm, ich bin hier. Das gab's, das Telegramm. Aber sie hat ihm eben geschrieben, hat gesagt, ja, ich bin jetzt schwanger. Was machen wir jetzt? Bist du, wollen wir und so? Die waren ja beide auch sehr jung einfach. Also so jung jetzt auch nicht mehr, aber ne? Und dann hat er mir dann später eben erzählt, er hat den Brief bekommen. Also es ist schwierig nachzuvollziehen, weil ehrlich gesagt war seine erste Reaktion wohl, ja, der hatte immer Streit mit der Postbotin und oder dem Postboten und es war alles und so. Und dann hat er erst gesagt, er hat es nicht bekommen. Dann hat er gesagt, er hat es bekommen. Und dann hat er gesagt, er hatte zweimal geschrieben. Das kann aber auch wirklich sein, dass er geschrieben hat. Und die Briefe jeweils wurden vom KGB abgefangen. Also das heißt praktisch, meine Mutter hat hingeschrieben. Mhm. Er hat ihr geantwortet und sie hat denken müssen, ja.
Entweder hat das nicht gekriegt.
Interessiert ihn nicht irgendwas so. Genau, weil es ist schon wahr. Also es sollte keinen Kontakt geben zwischen Ostbürgern und Sowjetbürgern. Das war zwar eine Propaganda so und ein Bild im Kopf irgendwie, aber wirklicherweise sollte das nicht stattfinden. Und insofern hat es absolut eine Möglichkeit, wo er auch sagt, er erinnert sich, er hatte Schwierigkeiten dann, nachdem er geschrieben hatte, also Restriktionen und so in seiner einer Universität. Und er hat halt gedacht, sie hat es nicht bekommen. Das zu der Antwort, ob er wusste von mir oder nicht. Also er hat so und hat dann eben auch nicht weiter nachgeforscht und so, weil ich ihn das natürlich auch gefragt habe, aber hat sich dann irgendwie abgefunden wohl damit, ja.
Und wie war die Situation, als ihr euch dann getroffen habt?
Als wir uns dann getroffen haben, war es so, dass ich am Flughafen Schönefeld gestanden habe und
warst du allein?
Ich war alleine. Ich habe alle weggewünscht, die da waren und auch Leute abholen wollten. Ne? Ich habe gedacht, die wollen den doch bestimmt auch abholen und die doch bestimmt auch, weil mein Vater kam schon lange nach Deutschland, um hier zu unterrichten. Er ist ein sehr bekannter, deswegen hat mein Future Ex ihn auch gefunden, ein sehr bekannter Professor für Business und Management in Russland und in Dagestan. Und der ist also wirklich eine bekannte Persönlichkeit mit viel Büchern, die er geschrieben hat und Abhandlungen und eben sehr, der ist bekannt. Deswegen war es dann eben nicht so schwer, ihn zu finden, Gott sei Dank, ja, scheinbar. Krass, also, krass, okay. Und der hat hier in Deutschland immer unterrichtet. Und das war mal wieder einer seiner Trips, um hier zu unterrichten. Und da war dann aber was anders am Flughafen, weil er mir gesagt hat, er kommt und ich war da. Und ich habe so gedacht, boah, krass, ey, das ist jetzt hier, was ist denn da los? Die sollen alle abhauen, ich will den alleine treffen und so. Und ich war so mega aufgeregt. Ich habe so gedacht, oh Gott, 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 wie, er kam nicht. Und kam nicht. Und kam nicht. Und alle anderen, die da waren, um jemand abzuholen, hatten die anderen abgeholt. Und ich stand da alleine und war dann irgendwann am Hin- und Herlaufen mit meinen Händen verschränkt hinterm Rücken. Und irgendwann geht die Tür auf und genau derselben Pose wie ich mit den Händen verschränkt hinterm Rücken und auch derselben Kopfhaltung kommt mein Vater mit bestimmt 20 Kollegen. Also der hat alle mitgebracht, die da noch mit dabei waren auf einmal, wo ich den eigentlich alleine treffen wollte, so. Und wir wirklich, unsere Augen treffen uns mit genau dieserselben Pose und das macht schon wieder, weil klar war, das ist er. Wir wussten einfach beide, wow, das ist Familienfeld. Wir haben uns erkannt. Sofort. Gibt auch ein Bild davon, also auch Bilder davon, von unserem Treffen, weil die Leute um ihn herum haben dann alle fotografiert und das war ein riesen Aufwand war das, ein riesen Tohuwabohu und ich wollte eigentlich nur allein sein mit dem und wollte mal kurz reden, das ging alles irgendwie nicht so und irgendwann habe ich ihn dann mal zur Seite gebeten und er auch und wir hatten einen wirklich kurzen, intimen, schönen Augenblick, wo wir uns angeguckt haben und beide geheult haben.
Ach schön.
Es berührt mich immer noch, weil es so krass war, sich zu sehen, ja, so unglaublich, weil, das habe ich noch nicht erzählt, er hat keine Familie.
Und mich, ja, ich jetzt nicht, dich hier nicht zum Weinen bringen, aber.
Nein, alles gut.
Mich interessiert natürlich genau dieser Moment, weil das war so, da war alles möglich, ne? Ja. Zu diesem Moment.
Es war überhaupt nicht schlimm mit dem Berührtsein, weil das ist ja schön. Die Tränen kommen mir ja, weil es in der Erinnerung, es war so intensiv für uns beide, weißt du? Also sich so anzuschauen und sich so nah zu sein und sich so nah zu fühlen und sich eben fühlen zu können. Also und er hatte eben keine Familie. Er war zweimal nicht glücklich verheiratet. Die zweite Frau vor allen Dingen, glaube ich, hat 2, 3, 4, 5 Mal Kinder verloren, so ganz schlimm, also für ihn auch, weil in der Tradition meiner russischen, dagestanischen Familie hat natürlich jeder Kinder und er selber hat ja noch 6 Geschwister, ne? Also er ist der erste von 7 und die haben natürlich alle Kinder und alle irgendwie Familie und so und er als einziger nicht und dann zack, hat er einen 35 Jahre alten Sohn. Das war wie ein Wunder. Also es ist auch durch die ganze Familie gegangen wie ein Wunder. Ja. Ich habe die dann auch, ich glaube, im selben Jahr ihn besucht und die Familie in Dagestan besucht. Ja. Und das war wie eine Popstar-Show. Ich kam da und alle kamen und alle waren jünger als ich und es war so, wow, also es war unfassbar, wirklich unglaublich. Schön. Und ich habe meine erste Freundin wie so ein Schutzschild vor mich gehalten. Ne? Ich hatte aber auch eine Freundin, er hat die auch kennengelernt, fand es auch toll. Ah, deine Freundin, also alles dafür getan, dass irgendwie es Normalität hat so. Und später sind wir dann extrem aneinander gerammelt, als ich unaufmerksam wurde und nicht mehr daran gedacht habe, dass ich irgendwie vielleicht doch was anderes darstellen sollte, müsste, könnte. Damals war ich noch sehr am Zweifeln, also weil meine Sicherheit mit mir selber kam erst mit meinem jetzigen Mann zu mir.
Hast du erzählt, dass du auch wirklich sehr spät irgendwie erst in dein, sozusagen in dein schwules Leben auch gestartet bist, ne? Und klar, das ist alles ein bisschen zeitversetzt bei dir passiert dann.
Ja, absolut.
Ja. Ja, und was die Souveränität betrifft, die man in sich hat, glaube ich, sind wir ganz ähnlich, auch wenn wir eine andere Geschichte haben. Also das wächst ja auch erst. Also heute mit 50 fühle ich mich ganz anders als mit 35 noch. Da war ich viel unsicherer und so. Das kann ich schon verstehen, was du meinst. Okay. Und dann habt ihr ein paar Tage in Berlin verbracht oder es gab keine Zeit dafür, weil er dann auf dieser Weiterbildung war oder wo das er unterrichtet
hat. Auch wieder so eine Geschichte. Der kam nie wegen mir hierher. Der kam dann nochmal, immer wenn er irgendwie unterrichten musste, kam der dann hierher und wir haben uns begrüßt. Ich bin beim ersten Mal, glaube ich, zu ihm noch mitgefahren ins Hotel. Beim zweiten Mal war kein Platz im Auto und ich bin mit der Bahn dann zu ihm ins Hotel. Da haben Oliver Platz gefahren. Das war, als wir so zusammengerammelt sind. Dann, das war 2-3 Jahre später, wo er mich fragte, wie es mir geht und ich dann gesagt habe, ach du, eigentlich echt gut. Da hatte ich Norman dann nämlich schon getroffen. Und habe gesagt, ich wohne mit meinem Freund in einer Wohnung so und das zusammen und das tut total gut. Ist der ausgerastet, hat geschrien und gestampft in diesem Hotelzimmer. Das ist schlecht, ich wusste das. Und so, ne? Also richtig, richtig übel, ja, es war ganz schlimm. Und ich bin heute noch dankbar, mir selber dankbar für das, was da aus mir rauskam, weil was in mir passiert ist nach diesem Schock, der echt war wie ein Autounfall, weil ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe gedacht, was passiert denn? Habe ich relativ ruhig da gestanden, habe gesagt, also ich kann verstehen, dass du es nicht verstehen kannst. Aber das ist, wie es ist. Mhm. Und das war ein guter Moment für mich. Und dann habe ich auch am nächsten Tag nochmal Norman mitgenommen, um ihn vorzustellen. Und das war super unangenehm, weil mein Ex dann an der Stelle auch wieder mit war, weil er so gut Russisch kann und er eben vermittelt hat und er eben auch ein Teil der ganzen Geschichte ist, weil er hat ihn ja gefunden und ich bin mit ihm ja auch zusammen hingeflogen dann, um ihn das erste Mal bei sich zu Hause zu treffen und so. Aber es war wirklich, also es war eine krasse Entwicklung.
Na gut, ein anderes Land, was die Akzeptanz von Homosexualität oder überhaupt von Vielfalt oder queeren Lebensformen betrifft.
Genau.
Und eine ganz andere Generation. Ich meine, wenn dein Vater heute 83 ist, ne, also mein Vater wäre jetzt, der ist 49 geboren, der wäre jetzt 72, also der ist nochmal 10 Jahre jünger. Meine Mutter übrigens auch, ne, die ist jetzt auch 70 geworden. Also es ist ja wirklich, da sind nochmal 10 Jahre länger und ein ganz anderes Land. Na gut.
Ja.
Ja gut, aber du bist zumindest, sag ich mal, nicht negativ geprägt worden in deiner Kindheit und Jugend von deinem Vater. Also so,
das ist ein Riesenunterschied, da hast du recht. Das habe ich später auch bemerkt. Also weil bei meiner Arbeit auch, also mit Gruppenworkshops und so weiter, ne, also auch mit Norman dann zusammen, haben wir immer gemerkt, der große Unterschied zwischen mir und meinem Mann ist, ich habe einen total freien Zugang zu Männern. Ich bin da ganz unbedarft. Ich gehe auf die zu. Ich habe da, wie du sagst, eben keine. Ich habe nichts erfahren, was mich verbogen hat. Ich habe mir das immer gewünscht, ja. Aber weil ich eben zwischen Frauen groß geworden bin, das merke ich auch bis heute, wie mich das total geprägt hat in beide Richtungen, in total gute Richtungen und auch total schmerzhafte Richtungen so. Aber du hast recht. Mein Männerbild ist nie beeinträchtigt worden in irgendeine Richtung oder gefärbt worden, weil als ich dann 13 war mit meinem Stiefpapa, den ich sehr lieb habe, der dazu kam, was auch nicht einfach war, weil ich bin Gott sei Dank eben vom Thron gestoßen worden, auf dem ich unfreiwilligerweise saß mit meiner Mutter. Mhm. Ich wollte nicht die Wichtigkeit haben in ihrem Leben, so, ja, aber das war dann trotzdem irgendwie gut, dass er kam und hatte aber eben nicht mehr so einen Einfluss. Und was mich jetzt total interessiert ist, wann ist denn dein leiblicher Vater verschwunden aus deinem Leben?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann das nur aus Erzählungen natürlich meiner Familienmitglieder sagen, namentlich meiner Mutter und eben natürlich auch später dann meiner Großeltern väterlicherseits und auch ein bisschen mütterlicherseits. als ich auf die Welt kam, da waren die beiden gerade 19 oder 20 oder vielleicht gerade 20 geworden. Ne? Ich war schon sozusagen der Zweite. Mein Bruder ist mit 18 auf die Welt gekommen. Ich gehe fest davon aus, also die haben sich überhaupt null Gedanken gemacht und das ist passiert. Und dann mussten die heiraten, da auf dem Dorf, ne, da im Leinetal damals. Und dann war natürlich klar, dass also mein Opa väterlicherseits hat gesagt, das geht gar nicht. Also hier, ne, so und so, das und das. Du hast natürlich jetzt hier... Also es ist, so schätze ich das ein, dass das so gelaufen ist, ne? Wenn du hier eine Frau schwängerst und so, dann Kirche und heiraten und so. Das kommt in unserer Familie nicht vor. Hier halt einfach Recht und Ordnung und so. Dann übernehmen auch die Verantwortung. Die waren beide sehr, sehr scharf. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter. Ich habe so ein altes Foto, wo sie vor so einem Cabrio, Capri-Dingsbums, Fiat Capri irgendwie da so stehen, so ein geiles 70er-Jahre-Auto. meine Mutter mega scharf, kein Wunder, dass mein Vater auf die abgefahren ist. Und umgekehrt, okay. So, ich bin dann als Zweiter gekommen und das Erste, also was mir meine Mutter immer erzählt hat, das ist wirklich spannend. Das hat sich so tief eingegraben. Mein Vater wollte unbedingt als zweites Kind ein Mädchen haben.
Ach.
Und als ich dann auf die Welt kam, damals war das, glaube ich, noch nicht so üblich, dass man vorher sehen konnte, ob ein Mädchen oder Junge oder so. Diese Technik gab es einfach noch nicht, 71. Und als er dann ins Krankenhaus kam und mitgekriegt hat, dass ich ein Junge bin, war er stinksauer und ist abgehauen. So, das wurde mir zumindest erzählt. Das stell dir vor, wenn dir das immer wieder erzählt wird. So.
Was für eine Grundlage, ja.
Und ich habe keinerlei Erinnerung an diese Zeit, ist ja klar. Wenn er als ich 3 war oder vielleicht maximal 4 Jahre alt war, zu Hause ausgezogen ist, beziehungsweise meine Mutter ist geflohen, weil, also mein Opa mütterlicherseits hat sie damals sozusagen bei ihrer Flucht mit ihren beiden Kindern aus diesem Albtraum dort sozusagen sie unterstützt, weil mein Vater muss wohl ziemlich gewalttätig gewesen sein. Oh, mein Bruder hat da schon ein bisschen mehr mitgekriegt. Der hat dann in der Jugendzeit immer noch so Traumflashbacks gehabt und so, wo ich mittlerweile denke, okay, das kam aus dieser Zeit. Ich habe hier auch noch eine Narbe.
Ja, sehe ich, ja. Die ist deutlich zu sehen.
An der Augenbraue.
Augenbraue links, ja.
Wo mir zumindest erzählt wurde, da stand ich mal irgendwie blöd im Weg, als sie sich gerade irgendwie mal wieder irgendwie gefetzt haben und da bin ich in so einen Glastisch reingeknallt. So ein Wohnzimmerglastisch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das hier so ein Geschenk, was ich von meinem Vater habe.
Oh, Wahnsinn.
So, dann habe ich meinen Vater lange nicht gesehen. Ja, weil dann gab es natürlich Scheidungskrieg. Und dann ging natürlich die Frage ums Sorgerecht los, ja. Und das war so ein bisschen, das ist wirklich heftig bei mir und meinem Bruder gewesen. Zumindest, ich kann das ja nur von mir sprechen. Wir waren sozusagen immer sozusagen der Pfand in diesem Krieg. Okay. Ja, also um uns, es ging immer darum, wer Recht bekam. Und mein Vater musste dann natürlich, das war damals die Gesetzgebung, es war ganz klar, dass er dann Unterhalt zahlen muss und sowas. Und da gab es immer wohl auch Schwierigkeiten und so. Und das erste Mal, als ich meinen Vater gesehen habe, oder zumindest mich, es gibt ein Foto, wo wir an der Nordsee waren, aus dieser Zeit, als die wohl noch zusammengelebt haben müssen. Wo er mich an der Hand hält in diesem Modder. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das dort an der Nordsee? Da geht ja immer das Wasser weg. Und dann ist da dieser Morast. Wie nennt sich das denn? Hilf mir kurz.
Dieser Schlick oder was?
Ja, dieser ganze Schlamm, wenn das Wasser weg ist. Ja. Da stehe ich irgendwie quasi bis über die Knie irgendwie in diesem Dreck und schreie mir die Seele aus dem Leib, weil ich es einfach ekelhaft offensichtlich gefunden habe. Und mein Vater hält mich so an der Hand und macht sich mehr oder weniger über mich lustig. Zumindest ist das so sein Gesichtsausdruck.
Ja, weißt du? Ja.
So, das ist das, was ich als einziges Bild und auch wirklich nur als Fotobild aus dieser Zeit habe. Das nächste Mal, wo ich mich erinnere, dass ich meinen Vater getroffen habe, ich war vielleicht 10 und mein Bruder war 11 oder gerade 12 geworden oder so, wie wir bei meinen Großeltern sind. Und es irgendwie gerichtlich auch erlaubt wurde, dass mein Vater uns dann sehen darf oder irgendwie sowas, ne? Also, weil es gab über Jahre lang irgendwie da Streitigkeiten wegen Sorgerecht und meine Mutter wollte immer nicht mit wahrscheinlich auch nachvollziehbaren Gründen, was ich aber zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wusste. Ich war natürlich total neugierig auf meinen Vater.
Ja.
Und dadurch, dass ich es zu Hause einfach nicht gut hatte mit meinem Stiefvater, der mich halt einfach verprügelt hat und auch psychisch irgendwie misshandelt hat, ne, hatte ich einfach dort keine gute Zeit. Und ich hatte so dieses, deswegen frage ich vorhin so, wie das für dich war. Du hast zumindest ein neutrales Aufwachsen gehabt, was diese Väterenergie hat. Bei mir war das ich hatte eine totale Neugierde darauf, wie das ist. Und dann war der da. Und ich weiß noch, wir waren spazieren dort in diesem Dorf meiner Großeltern. Und er war mit seiner Freundin da und die auch eine Tochter hat, mit der ich immer noch sehr, sehr gut befreundet bin, quasi meine Doppelstiefschwester, aber fühlt sich an wie, wie Schwester. Und ich weiß noch, dass irgendwas war, dass mein Bruder irgendwie Scheiße gebaut hat oder sowas und der dem eine gescheuert hat.
Oh, war
so. Und das war so. Und dann war lange Funkstille. Ja, so. Und ich weiß immer noch, er hat dann nochmal beantragt, auch gerichtlich, dass, weil angeblich, was ich das bei meinen Eltern irgendwie, oder bei meinem Zuhause, wo ich war, bei meiner Mutter und meinem Stiefvater irgendwie, wir in asozialen Verhältnissen angeblich lebten oder sowas, was nie der Fall war. Wir hatten zwar nicht viel Kohle, aber ist jetzt nicht so. Aber der eine Nachbar von uns, der unter uns wohnte, damals in Bornhausen, der muss wohl irgendwann mal mitgekriegt haben, dass mein Stiefvater mich mal wieder verprügelt hat. Und der war Polizist. Und mein Onkel, der Bruder meines Vaters, ist auch Polizist. Irgendwie da Und die müssen irgendwie Kontakt gehabt haben und irgendwann stand der irgendwie bei uns und hat meinem Stiefvater gesagt, ey, wenn ich das noch einmal mitkriege, du bist sowas von dran, ich glaube, es hackt, ne? So, wo ich natürlich noch mehr Schiss gekriegt habe, weil das hat natürlich noch seine Aggression mir gegenüber einfach noch verschärft, ne? Und ich hatte ja niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, so. Aber das sind alles so Nebenthemen. Und als ich dann irgendwann zu Hause raus war oder gerade irgendwie so in der Abi-Zeit war oder so, habe ich mich getraut und habe meinem Bruder und meinem Vater geschrieben. Weil ich dachte so, und habe so ganz naiv, wie ich so war, ich war keine Ahnung, was gewesen ist, ich würde dich einfach gern kennenlernen und so. Und ich hatte diese absurde Idee, dass ich bei dem, ich wusste, der ist so, hat so eine Managerfunktion bei Köln, zwischen Bonn und Köln, in so einer Firma für Computertechnik und so, ne, was damals halt einfach total innovativ war und so. Der ist ursprünglich, ich weiß gar nicht, was er irgendwas Technik, hat sich dann immer weitergebildet und so und war dann in so einer Firma, hatte eine relativ gute Position. Und ich weiß noch,
wie alt warst du da?
Na, da muss ich so gerade 18 gewesen sein, weil ich hatte mein Auto. Ja, und es ist eine ganz schwierige Zeit, ne? Der Selbstmord meines Stiefvaters und, ne, also ich war ja hochtraumatisiert danach.
Auch noch,
ja. Und zwischendurch habe ich gar nicht zu Hause gewohnt, weil mit meiner Mutter das komplett eskaliert ist und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte, ich brauche irgendwo eine soziale Anbindung. Ich war so lost. Ja, zusätzlich kommt dazu, dass ich habe mal gerade nachgerechnet, weil ich natürlich gerade in den ersten Kapiteln meines Buchs bin und habe mal recherchiert, ich bin allein bis zu meinem 15. Lebensjahr 14 Mal umgezogen.
Ja.
Also auch da hatte ich keinerlei wirkliche Wurzeln schlagen können und diese männliche Energie, diese Väterenergie, ja, die war überhaupt in meinem Leben überhaupt nicht vorhanden. Ich hatte aber so eine Sehnsucht danach. Ja, also nach wirklich, wo ich mich dran orientieren konnte, wie man als Mann ist. So. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir, ne, kommst du 2 Wochen und so und wohnst hier bei mir. Und Roman, das war ein Horror. Das war ganz schlimm, weil mein Vater ist halt einfach echt Alkoholiker gewesen. Ja, tagsüber hat er sich im Griff gehabt. Und abends, wenn der dann irgendwie nach Hause kam und so, hat er angefangen zu trinken und dann hat er sich wirklich verändert. Und der wurde so fies. Okay. Teilweise abends, also richtig so, ihr Schmarotzer, ihr habt mein ganzes Geld rausgezogen. Ganz üble Sachen. Ich weiß noch, eine Geschichte, sorry, wenn ich das jetzt alles so erzähle, aber es
ist gut, darum reden
muss
wir,
es,
ja.
Muss
ja.
es einfach auch mal raus. Da hatte er gesagt, ja, wir sind heute Abend verabredet mit einer Freundin irgendwie und der sagte, sie sei Schauspielerin und sowas. Ne? Und das war wirklich ein toller Abend irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das ist ja jetzt auch 30 Jahre her. Blonde, hübsche Frau, irgendwie, ne, so ein bisschen jünger als mein Vater und so. Und ich weiß, dass mein Vater irgendwie auf Jüngere stand. Ne? Meine neue Stiefmutter ist ja auch gerade mal 3 oder 4 Jahre älter als ich, also so, die er dann später geheiratet hat. Und mit der hatte er irgendwie rumgedatet oder keine Ahnung. Das war immer so eine On-Off-Beziehung mit seiner Freundin, die er schon lange hatte, ne, wo ich auch meine quasi Nennenschwester mit diese Verbindung habe. Und trotzdem haben wir diese Frau da getroffen in irgendeinem Restaurant, haben was gegessen und so. Und ich habe die natürlich ausgefragt, ne, irgendwie, weil das war für mich natürlich spannend, Schauspielerin und sowas. Und er fand die irgendwie ganz toll. Und dann haben natürlich auch viel getrunken. Und ich weiß noch, ich hatte da gerade irgendwie ein paar Monate meinen Führerschein. Und wir waren in Köln und seine Wohnung war zwischen Bonn und Köln. Ja. Mhm. Und er sagte dann irgendwann, ich habe nicht, oder schon relativ am Anfang, du fährst zurück. Und du musst dir vorstellen, mein Vater hat einen richtig fetten BMW, nee, Mercedes. Richtig fettes, auch noch Automatik, womit ich nie gefahren bin und so. Und dann stell dir vor, Autobahn, Dschungel, Köln-Bonn, ja. Wenn du dich nicht auskennst, wenn du überhaupt noch keine Autoerfahrung hast, ja?
Ja.
Er war am Ende dieses Gesprächs, wir sind dann irgendwann raus, der war mega besoffen, hat nur noch rumgelallt, hat mich irgendwie, nachdem diese Frau weg war, hat er sein Gesicht geswitcht, wurde total fies. Wahrscheinlich war er genervt, weil ich jetzt irgendwie da irgendwie mit irgendwie im Bunde war und eigentlich eher mit ihr poppen gehen wollte, keine Ahnung. Mhm. Und hat, fall jetzt da lang, muss ja wissen. In seinem besoffenen Kopf und sowas, weißt du so. Und ich habe echt Schiss gehabt, dass ich einen Unfall baue, weil ich war echt überfordert mit dieser Situation und überhaupt schon mit diesem Druck, der da auf mir lag. Und so, und das war ganz, diese zwei Wochen waren für mich traumatisch, weil ich war dann, er hatte da gerade wieder so eine Off-Geschichte mit seiner Freundin, mit der Gisela, die ich, heißt sie Gisela, bin ich bescheuert? Ich glaube, Gisela. Weiß ich jetzt nicht. Mea culpa. Ich bin ein bisschen.
Ja, macht
verdränge da auch viel, ne?
Ich bin ja auch keine Namen nennen.
Nein. Ich bin ja da auch dann mehrmals hingefahren, weil es mir einfach echt nicht gut ging. Und dann habe ich, dann hatten die mir vorgeschlagen, bleib, übernachte doch hier, ne? Weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Das war auch die Wohnung, wo mein Vater lange mit ihr zusammen gewohnt hat, ne? Wo ich in einem Nachbarort oder gerade mal um die Ecke. Und das hat mir mein Vater dann total übel genommen. Er meinte, ja, jetzt verrätst du mich auch noch mit meiner Ex und so und dies und das, obwohl er dann 3 Monate später wieder mit ihr zusammen war. Das war so schlimm, dass der dann die letzten 4 Tage, ich natürlich in meinem Verantwortungsgefühl und ich wollte alles richtig machen, weißt du, so, dann diese 4 Tage auch noch in dieser verpissten Kackfirma dort irgendwie ausgehalten habe. Aber der hat dann weiter echt Psychoterror auf mich ausgeübt, weil der kein Wort mehr mit mir geredet hat.
Ja,
nachdem ich diese Nacht dann dort verbracht habe, weil wir einfach, die hatten mich zum Essen eingeladen, es ging eine Länge, wir hatten irgendwie einen schönen Abend, haben gequatscht, haben irgendwie Spiele gespielt und so, was ich, und dann am nächsten, und dann hieß, ja, du kannst ja hier bleiben. Manfred weiß ja, ich habe dem dann irgendwie Nachricht hinterlassen, ich bin bei denen, ne, morgen komme ich dann wieder. So, und das passt ihm irgendwie alles auch nicht, aber ich hätte machen können, was ich wollte. So, das war das erste Mal, dass ich wirklich echt traumatisiert war von meinem Vater und das echt nicht gut verarbeiten konnte. Dann fing ich irgendwann ein paar Jahre später an, also dann war auch jeglicher Kontakt vorbei für mich. Ich gesagt habe, no way. Ja, und dann habe ich ja mit meiner buddhistischen Praxis angefangen und immer 20 Jahre lang diesen Gedanken im Kopf gehabt, weil das in den buddhistischen Schriften steht, du sollst deine Eltern ehren oder ne, du sollst Achtung haben und Anerkennung deinen Eltern gegenüber. Also, was heißt du sollst? Aber ich habe das halt missverstanden. Ich habe gedacht, ich müsste dafür sorgen, ähnlich wie wir auch schon, als wir über unsere Mütter gesprochen haben. Ich müsste irgendwie der sein, der da quasi den vernünftigen, den nachsichtigen, den eigentlich den Elternpart übernimmt.
Weißt ja, du? Der Große, der Große.
Weil ich es ja besser weiß, weißt du, und jetzt, ne, und weil ich ja eigentlich weiß, dass da eigentlich nur karmische Blockaden sind und so. Alter Falter. Und dann habe ich den Fehler gemacht, der hat mich nochmal eingeladen. Mein Bruder hatte auch immer nur Stress mit dem ist dasselbe passiert. Er hat dann mit seiner ersten Frau oder mit seiner Frau damals, mittlerweile sind die glücklich geschieden, also verstehen sich immer noch sehr gut, hatten den Besuch, der hat ein Haus in Spanien, dort an der Südküste.
Gehabt. Auch noch im Ausland.
Naja, und dann sind die da hingefahren, weil mein Vater dann irgendwie immer wirklich so großkotzig so im Außen, ja, kommt doch vorbei und super und so. Und das muss wohl so schlimm gewesen sein, dass die irgendwann in einer Nacht- und Nebelaktion nach ein paar Tagen da weggefahren sind, weil eben genau dasselbe. Mein Vater hat sein Gesicht geswitcht, wenn der gesoffen hat. Deswegen
hatte so Selbsthass, oder? Hatte der also
ich weiß es nicht.
Endlos Selbsthass, ja, Wahnsinn.
Alter Falter. Und immer dieses, weißt du, er hat sich immer lustig gemacht über meine beruflichen Wege. Also das mit dem Kunststudium hat er erst gar nicht mitgekriegt, richtig. Und dann Schauspiel, das war für ihn immer lächerlich, weißt du. Wo ich dachte so, ja, der hat sich nie was von mir angeguckt. Der hat nie irgendwie sich interessiert für irgendwas, was ich gemacht habe. Und dann war ich dort in Spanien und habe gedacht, okay, ich lasse mich nochmal drauf ein. Also wirklich naiv, wie ich war. Weil ich dachte, okay, ich ändere jetzt Familienkarma. Weißt du, ich habe das ja in der Hand. Vergiss es, das war der Horror. Die beiden waren einfach ein echt gruseliges Pärchen zusammen. Ne? Sie auch nicht ohne, was irgendwie hier das Heben betrifft.
Klar, ja.
Und wir waren jeden Abend irgendwo, ne, da hat er den großen Zampano gemacht und ja, und Schier und Paste, Antipasti und bla 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 und dies und das und ne, und was kostet die Welt? Und dann haben die sich nur angezickt. Das war so schlimm, als sie nach Hause kamen. Ja. Als wir dann wieder sozusagen dann zu Hause waren. Und dann gab es eine Situation, die es wirklich auf den Punkt bringt. Weißt du, also an dem Abend, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erzählt habe.
Erzähl mal.
Lief ein Film von, wo ich mitgespielt habe, bei der Margarete von Trotter hatte ich ein paar Drehs.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich, das hast du schon erzählt.
Ne? Ja. Und er hat dann, also ich habe das dann irgendwie nachmittags erzählt, weil das in der Zeitung stand. Und meine Stiefmutter dann so, oh, ist das super, lass uns das gucken. Hoppla. Bist du gerade am Niesen? Hast du jetzt den Ton ausgestellt? Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Roman ist hier gerade irgendwie, hat ja voll genießt und hat aber den Ton ausgestellt, damit ihr das nicht hört. Naja, zumindest hat sie dann gesagt, oh, lass uns das doch gucken heute Abend. Es lief irgendwie, weiß ich, 21.45 Uhr oder irgendwie sowas, ja. Und als es dann abends lief oder losgehen sollte, guckte mein Vater gerade irgendwas anderes. Ich glaube, irgendein Krimi oder ein Tatort oder irgendwie sowas. Und hat gesagt, nee, ich will das jetzt hier zu Ende gucken. Also wirklich so ganz klar, das, was du machst, was du bist, ist scheiße. Es interessiert mich nicht. Und ja. Ich tue alles. Also wirklich, ich sage im Nachhinein immer, mein Vater ist, ich habe noch nie einen fieseren und psychoübleren, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, narzisstischeren Menschen erlebt wie mein Vater.
Na? Ja.
Und ist ganz schlimm, weil mir einfach dieser bis heute, muss ich wirklich sagen, dieser Fluss an guter, männlicher Animus-Energie fehlt. Ich habe das vor 2-3 Jahren auch, als ich auf Mallorca bei diesem 10-tägigen Retreat war, haben wir auch so Aufstellungsarbeit gemacht, wo ich darum gebeten habe, diese Energie wieder in meinem System zum Fließen zu bringen. Weil ich habe natürlich, ne, auch dieses, also meine sexuellen Eskapaden früher und sowas, ne, immer dieses auf der Suche nach männlicher, also nach Verbindung mit männlicher Energie. Das ist bei mir ein Riesenthema. Und das ist wirklich, also um das ja kurz abzuschließen mit meinem Vater, diese Geschichte, er starb irgendwie, ich wusste, dass er sehr krank ist. Nach diesem Urlaub wollte ich gar nichts mehr mit ihm zu tun haben, ja. Und habe zwar weiter gechantet für Reinigung des Familienkarmas, aber ich habe gesagt, so, it's not my monkey, not my business anymore. Und ich wusste, dass er sehr krank ist. Und irgendwann, da weiß ich noch, da war ich gerade bei Carlos Beron und habe mit ihm die Platte aufgenommen in der Pfalz und habe an seiner Biografie geschrieben, kriege ich einen E-Mail von meiner Stiefmutter. Hallo Sven. Ich wollte dir nur mitteilen, dein Vater ist verstorben und er wurde gestern bereits beerdigt.
Oh Gott.
Beste Grüße.
Oh Gott, das ist ja grauenvoll.
Ja. Und ich saß da und erst dachte ich, also das erschütterte mich schon sehr.
Ja.
Und dann ist mir erst klar geworden, wow, der hat meiner Stiefmutter gesagt, sag meinen nichtsnutzigen Söhnen erst, nachdem ich beerdigt bin, dass ich tot bin.
Aber das nimmst du jetzt an, oder?
Das nehme ich an. Wie soll das sonst sein? Also so wie ich den einschätze, kann das nicht anders gewesen sein. Pass auf. Weil dann ging es natürlich als nächstes um Erbgeschichten. Ich meine, mein Bruder und ich, also ne, wir können ja nicht einfach komplett enterbt werden. Ne? Und dann hieß es irgendwann so, obwohl wir wussten, dass er wirklich ein Vermögen auch hat. Ne? Er hat ein eigenes Haus gehabt, irgendwie zwischen Bonn und Köln. Das kannst du dir ja vorstellen. Oder eine Wohnung, eine ziemlich schöne, große Wohnung, dass die einen Wert hatte. Dann haben die dieses Haus in Spanien gehabt und so. Und ne, ich meine, wenn der da irgendwie seit Ewigkeiten da einen guten Posten in so einer Firma hat, wird der auch Kohle haben. Der wollte uns tatsächlich mit irgendwie 2.000-3.000 Euro jeweils abspeisen. Ne? Und ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, ich will von diesem Mann nichts. Und mein Bruder hat dann gesagt, ne, der ist Anwalt, hat gesagt, nee, also wenn es das Letzte ist, der hat uns so krass irgendwie Treats, unser ganzes übel Leben lang. Übel mitgespielt. Ja. Mein Bruder musste ihn wirklich beklagen, weil irgendwie im letzten halben Jahr seines Studiums das BAföG gestrichen wurde und so. Ne?
Ja.
weil mein Vater irgendwie nicht zahlen wollte und so krasse Sachen. Und dann hat er zumindest für uns noch, also in meinen Augen, wirklich ein gutes Sümmchen für uns da beide rausgeholt. Ne? Ja. Aber ich hätte die Kraft nicht gehabt. Ich war so, ich weiß noch, als es 2-3 Tage später, als ich dann wieder zu Hause war, und als ich das so ein bisschen gelegt hatte, hatte ich wahnsinnige Rückenschmerzen bekommen. Bei mir so mattiere ich dann immer lecker vor mich hin. Also, dass mein Körper dann sich wahnsinnig reagiert. Und bei mir ist es dann gerne der Rücken, wenn irgendwie intensive Themen passieren. Und und ich habe lange, lange überlegt, wie ich das befrieden kann. Ne? Und ich hatte gerade letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit einer Therapeutin und Freundin von mir, eine Heilpraktikerin, ne, die mich gefragt hat, gibt es denn irgendwas Gutes, was du, ne, also um einfach auch das loslassen zu können, gibt es denn irgendetwas Gutes, was du von deinem Vater hast? Ich habe echt lange drüber nachgedacht, tagelang, und hat dann gesagt, es gibt einfach nichts. Ja? Mein Vater hat am gleichen Tag Geburtstag gehabt, der war auch Skorpion, auch am 22. November. Und dann fiel mir aber eine Sache ein. Mein Vater war wahnsinnig gut darin. Alle Menschen, die ich kenne, reden extrem negativ über ihn und sagen, wie furchtbar dieser Mann war. Ja. Aber er war wahnsinnig gut darin, in seiner narzisstisch gestörten Art, ganz schnell Menschen zu durchschauen, zu erkennen, wo ihre Schwachpunkte sind und wo ihre Lücken sind, wo er angreifen kann. Und dann ist mir klar geworden, ich habe eine ähnliche Fähigkeit. Ich sehe, mag es Fluch oder Segen sein, das wird sich immer noch rausstellen im weiteren Verlauf meines Lebens. Ich empfinde das oft als Fluch und versuche aber gerade das auch als Geschenk zu sehen. Diese Fähigkeit, ganz schnell zu spüren, wie jemand schwingt, was jemand gerade für ein Bedürfnis hat, was ihm fehlt, was ihm gut tut oder was ihr gut tut. Und das ist das Einzige, was ich jetzt heute mir zumindest einrede, was ich als Geschenk von meinem Vater mitbekommen habe. Mal abgesehen von meinem guten Aussehen, aber was ich
von meiner Mutter habe. Unfassbar guten Aussehen. aber man könnte tatsächlich sagen, dass praktisch, weißt du, ich meine, das mit dem Trinken und das mit diesem Selbsthass und diese ganzen schlimmen Dinge, die da zu Buche schlagen und die sich gezeigt haben, haben natürlich tatsächlich mit vor allen Dingen einer Geschichte zu tun, und zwar, dass da ein sehr sensibler Mensch war, der es auch durch seine eigene Geschichte nicht geschafft hat, zu erstarken und sich nicht wehren zu wollen gegen die Welt und nicht gegen die Welt kämpfen zu müssen. Mhm. So, und dass diese Sensibilität, das mag eben was ganz Schönes sein, was dein Vater mit in die Familie gebracht hat, im Untergrund, in der Grundlage dessen, was es da gibt, ja. Also, das ist wirklich, finde ich, hast du richtig gesehen und richtig erkannt, dass du diese Sensibilität und die, dass du so eine Art Seismograph hast auch, weißt du? Also, mit dem du dich umgucken kannst. Und was man dann draus macht und was jeder draus macht, ist natürlich dann die andere Frage, klar. Mhm. Aber diese Möglichkeit und diese Fähigkeit hat eben nicht jeder. Und insofern ist es tatsächlich was wahnsinnig Schönes.
Ja, und das ist auch etwas, was mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen, wenn ich das bei ihnen irgendwie in Einsatz bringe, wirklich auch bereichert. Oder das ist zumindest mein Anspruch. Das ist meine Art, und dieses Väterkarma, was ich da irgendwie mitgebracht habe, in irgendeiner Form in was Harmonisches aufzulösen. Also kurze Abschlussgeschichte noch. Ne? Also wie perfide er auch war, also auch genial, der war ja echt auch klug. Ja? Der hat dann im Testament...
Auch etwas, was du von dem mitbekommen hast.
Ja, okay. Der hat im Testament dann, ne, mal abgesehen davon, dass wir irgendwie abgespiesen werden sollten mit irgendwie ein paar Groschen, so beide, aber hat er noch hinterlegt, wenn meine Stiefmutter zuerst stürbe und wir quasi beide die Alleinerben sind, hat er dort, auch obwohl das juristisch wahrscheinlich gar nicht zulässig gewesen wäre oder sowas, hat er dort veranlasst, dass mein Bruder nichts bekommt und ich sozusagen mehr oder weniger Alleinerbe sei. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, alter Falter, wie bösartig kann man eigentlich sein? Und ne, mein Bruder meinte dann so, das ist doch krass, hast du eine Idee, warum? Und habe ich gesagt, ja, ist doch ganz klar. Der wollte nach seinem Tod noch, dass wir beide uns hier zerstreiten wegen dieser verpissten Kackkohle. Ja.
Mhm. Abgesehen davon, dass ich annehme, dass wahrscheinlich dein Bruder ihn noch mal viel stärker ihm selber wiedergespiegelt hat und er das natürlich gar hassen musste, im Gegensatz zu dir. Weil in meiner Welt bist du ja nicht der Vatersohn. Also ist ja irgendwie der erste
und
der
zweite. Nee. Ich war total devot meinem Vater gegenüber. Ich habe das nie geschafft, mich da wirklich zur Wehr zu setzen.
Genau.
Also über meine Homosexualität hat er nie irgendwie einen Spruch gemacht. Dieser Besuch da in Spanien, weiß ich noch, wir waren irgendwie dort, die hatten Freunde eingeladen, wir waren irgendwie 8 Leute oder so, es war auch sehr, sehr schön und hatten einen großen Esstisch dort. In diesem großen Raum, in dem Wohnraum. Und ich weiß noch, dass da ein lesbisches Pärchen dabei war. Ne? Und das war überhaupt kein Thema. Das war das einzige, also das Thema war irgendwie nie, da hat er mich, glaube ich, wenn nur indirekt für verachtet, aber das hat er mich nie gezeigt. Aber ansonsten gab es nichts, wo ich sagen könnte, irgendwie, wow, irgendwann hat mein Vater mal irgendwie gesagt, er sei stolz auf mich oder so. Einmal gab es einen Moment auch in diesem Urlaub, wo er mega besoffen war und irgendwie wir irgendwie vor der Bar standen und er eine Zigarette rauchte und er dann irgendwie mich so versuchte, so kumpelhaft voll zu lallen und so den Arm so um mich zu legen. Ne? Aber das war das einzige Mal. Es gibt auch kein Foto. Doch, es gibt ein Foto, wo ich so 15, 16 war. Ich weiß noch, so schwarze Haare auf der Terrasse meiner Großeltern. Ich so mit verschränkten Armen sitze irgendwie so in so einem Terrassenstuhl und mein Vater irgendwie 4 Meter von mir entfernt. Auch so verschränkte Arme. Und so, das ist das einzige Foto, wo ich weiß, okay, da war ich wirklich physisch mit dem in irgendeinem, im selben Space. Ja? Und dann irgendwie so ein total verschränktes. Also, ja, so viel zu meiner Vatergeschichte mal so in Kürze. Also da gibt es noch viele kleine Geschichtchen. Deswegen, als du das jetzt die Tage sagtest, lass uns jetzt wirklich auch dieses Thema Väter machen, nicht nur männliche Role Models. Habe ich gesagt, oh,
ja,
weil ich eigentlich, ne, ich habe eigentlich so für mich das auch losgelassen und habe gesagt, okay, ich kann es nicht ändern. Ich versuche jetzt das als Geschenk mitzunehmen, was ich von ihm habe, weil mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mhm. Also ich bin ein bisschen traurig, weil ich befürchte, wir müssen das im nächsten Leben irgendwie in irgendeiner Form, in einer neuen Art von Existenz, Verkörperung, haben wir immer noch miteinander zu tun. Aber wer weiß, woher dieses krasse, kaputte Beziehungskarma zwischen uns beiden entstanden ist. Und was ich aber weiß, ist, dass immer noch nicht eine gesunde Animus-Energie durch mich fließt. Da ist immer noch, ich arbeite dran und versuche es zu heilen und pflege das und lasse das auch sein, wie es ist. Aber es habe immer noch ein großes Bedürfnis nach Anerkennung von Männern. Und gar nicht jetzt auf sexueller Ebene oder sowas, ne? Also,
aber es zieht sich halt natürlich damit rein, den würde ich mal annehmen wollen, ja. Also, zumindest in unserem Fall, mir geht es so, dass das durchaus auch eine Rolle spielt. Also, das ist nicht abgetrennt davon. Also, gar nicht. Auch mein Großwerden nicht. Also, auch meine Beziehung zu Frauen und so.
Ja, du hast es gar nicht gehabt, ne? Das ist genau dasselbe. Eigentlich auch ein totales Lack of Energy, so, ne?
Und natürlich die Position in der, das ist ja für mich auch ein großes Thema, die Position in der Familie. Weil ich mich so viel mit Familiendynamik beschäftigt habe und beschäftige in meinem Leben, dass ich merke, es gibt auch einen riesen Unterschied immer zwischen diesen Erstgeborenen, Zweitgeborenen, Drittgeborenen und dann geht's wieder von vorne los. So, ich finde es unfassbar interessant. Und auch davon hängt ja viel ab. So, aber mir ist noch klar geworden, was ich habe einen Wunsch für eines der nächsten Themen.
Oh, sag mal.
Weil du das,
wir sind schon wieder hier durch. Das ist ja krass irgendwie, wie die Zeit
genau.
Geht, wenn wir quatschen.
Es geht total schnell. und zwar hast du das gerade angerissen. Ich glaube, eines der nächsten Themen wird Glaube sein.
Glaube. Oh, das ist schön. Das gefällt mir.
Da das werden wir mir drüber reden. Da habe ich Lust drauf.
So, Kinders. Ja, das war so ein bisschen, ne, weil wir beide hier gerade sehen, okay, unsere Stunde ist um. Wir haben uns wirklich gesagt, wir wollen das nicht zu lang machen, lieber mehrere Folgen aufnehmen. Genau. Und jetzt haben wir euch mal so ein bisschen über unsere Väter erzählt.
Und ihr merkt, es ist viel komplexer, als wir es überhaupt unterbringen können in diesem Zeitfenster. Und wenn ihr Geschichten habt über eure Väter, kann ich mir gut vorstellen, dann lasst es doch in den Kommentaren und vielleicht machen wir mal sowas, dass wir uns darüber unterhalten, was ihr so kommentiert habt, weil das ist für uns natürlich sehr interessant, so Reaktionen.
Mega. Das wäre total schön. Also wir freuen uns nach wie vor über Rückmeldungen, Rückfluss an Eindrücken, an Gedanken, an Feedback, gerne konstruktives Feedback, was wir verbessern können oder was wir auch weglassen können. Das wäre super. Also wir danken euch sehr. Und ja, Roman, Mensch, das war's schon wieder. Ich danke dir sehr für dein Zuhören und für dein offenes Herz und für dein, ach, dies Kinders, wir müssen, glaube ich, hier auch einen visuellen Podcast draus machen, weil es ist so schön, dem Roman hier zuzugucken, wie er hier so in die Kamera lächelt. Du Schnuckelmaus, du. So, jetzt flirte ich nochmal mit dir zum Ende des unserer Podcast-Folge und entlass dich dann jetzt in den Rest deines Sonntags. Was habt ihr noch vor?
Ich muss proben. Ich muss Text pauken, ungewöhnlichen Text pauken, auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise.
Oh ja.
Und habe um 7 nochmal auch etwas, was ich schön finde, auch ein Thema, über das wir gerne mal sprechen können, ein Zoom-Meeting-Termin mit Freunden von mir, was wir schon lange machen, jetzt immer Sonntagabend um 7. Und also Freunde, ne? Über Freunde zu reden, finde ich ganz schön, auch in unserem Zusammenhang. Und lass das mal in Ruhe ausklingen, alles. Dieser Regentag, dieser dunkle Regentag. Bei uns ist es echt über den Nachmittag so dunkel geworden.
Ja, ja, hier auch. Ja, es gibt jetzt, es Herbst kommt, ne?
Es wird gemütlich. Und Abendbrot natürlich werden wir essen. Ihr auch?
Bert ist auf Fortbildung, also der kommt erst wahrscheinlich gegen 7, 7:30 wieder. Der lernt gerade, der bildet sich weiter für seine Heilpraxis und ja, der wird dann wahrscheinlich schon gegessen haben. So, der meinte, ich muss jetzt nichts kochen oder so, er würde mittags irgendwo essen gehen. Na gut, aber das interessiert jetzt auch unsere Zuhörer.
Doch, ich finde das ein schöner Ausklang, ja.
Danke euch fürs Zuhören, schaltet gerne wieder ein, hört auch mal in die anderen Folgen oder auch in die anderen Rubriken rein. Es gibt wunderbare Interviews, auch in meiner Podcast-Rubrik Auf ein Wort. Ganz tolle, spannende Menschen, mit denen ich mich dort austauschen darf. Sagt es gerne weiter, teilt unseren Podcast hier und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns total über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sven.
Bis gleich. Und der Roman. Macht's gut.
Ciao.